Die Krise in Zypern gibt es nicht erst seit einer Woche. Doch trotz Alarmzeichen glaubte die Bevölkerung offenbar nicht, dass es so schlimm kommen würde. Werner van Gent kennt die Mittelmeerinsel seit Jahrzehnten und hat für uns viel darüber berichtet. Via Internettelefon hat Susan Brunner mit ihm am Vormittag über die Geschichte der Zypernkrise gesprochen.
Das Tagesgespräch.
Werner van Gent, Sie sind in Istanbul, nicht in Zypern, aber Sie kennen diese Mittelmeerinsel seit Jahrzehnten. Haben Sie Freunde dort?
Ja, ich habe viele Freunde, das ist tatsächlich. Seit mehr als 30 Jahren reise ich regelmäßig nach Zypern und da gibt es natürlich viele Freundschaften, nicht nur im Journalistenkreis, muss ich sagen, auch auf dem türkischen Teil und im griechischen Teil. Da gibt es eine relativ enge Beziehung. Also ich würde sagen, ich kenne das Land relativ gut, ich verstehe es aber immer noch nicht ganz gut, muss ich auch sagen.
Aber das versuchen wir jetzt in den nächsten 25 Minuten zu verstehen ein wenig. Genau. Ihre Freunde dort, was sagen Sie jetzt über Ihren Alltag? Man muss doch sagen, die Banken sind seit mehr als einer Woche geschlossen. Das öffentliche Leben ist nicht so wie sonst. Was hören Sie da?
Naja, es gibt wirklich große Probleme mittlerweile. Die Leute haben zunächst mal eine ganze Woche eine fürchterliche Panik gehabt. Sie haben wirklich nicht gewusst, wie es weitergeht, ob es überhaupt weitergeht. Sie haben immer wieder gesagt, das ist eine Situation wie 1974, als die Türken zweimal die Insel eine Invasion durchgeführt haben. Sie vergleichen es also mit einer Kriegssituation. Und momentan ist es so, dass zum Beispiel es nicht genügend Benzin gibt und die Leute haben schlicht und ergreifend kein Geld mehr. Man darf seit gestern nur noch 100 Euro am Tag abnehmen bei den Geldautomaten. Und das reicht natürlich nicht, wenn man viele Verpflichtungen hat. Aber da muss ich auch sagen, die Leute zahlen einfach auch nicht mehr und das Geschäftsleben ist zum Stillstand gekommen.
Also eben für Geschäftsleute sicher ganz schlimm. Sie können die Löhne nicht bezahlen, sie können die Rechnungen werden nicht bezahlt. Jetzt kann man sagen, schon letztes Jahr ist sich diese Krise am Anbahnen und trotzdem scheint es mir, als wären die Leute vom Ausmaß dieser Krise überrascht worden.
Genau, und das ist das, was ich auch nicht verstehe. Ich habe jetzt nochmal zurückgeblättert und es gab sogar im Juni bereits einen ziemlich bekannten Arzt, der wurde dann von seiner Bank, von der Laiki Trapeza, von einer der Konkursmassen also, wurde er angerufen. Er wurde vor der Wahl gestellt, entweder keine Zinsen mehr zu bekommen auf sein Kapital oder das Kapital in Aktien in diese Bank umzuwandeln. Und beides hat er dann abgelehnt und ich denke, er gehört jetzt wirklich zu den großen Verlierern. Ich muss aber sagen, dass damals der Zinssatz war 7,5%. Und da müssten eigentlich die Leute angesichts des Zinsniveaus im übrigen Europa, hätten sie hellhörig werden müssen und das sind sie aber nicht geworden. Und das ist etwas, was dann schon etwas schwer nachzuvollziehen ist, dass man einfach so davon überzeugt war, dass dieses Geschäftsmodell Zypern, dass das wirklich funktionieren würde auf längere Zeit.
Also eben mal, es scheint ja niemand wirklich das Geld weggeschafft zu haben. Und man muss auch sagen, im türkischen Norden gab es 2000 Bankenpleiten. Vielleicht haben Sie die sogar erlebt, Herr van Gent.
Ja, die habe ich erlebt. Allerdings war ich damals in Istanbul und die Pleite auf Nordzypern, das war die Folge eines großen Bankenkrachs in der Türkei. Damals ist über Nacht ein Drittel des Besitzstandes der Türkei ist vernichtet worden und in der Folge natürlich auch bei den kleinen Banken auf Nordzypern, die, und auch das muss man sagen, damals hauptsächlich für die Geldwäsche eingesetzt wurden. Also ich habe damals mich mehr mit der Lage in der Türkei beschäftigt. Die war damals sehr dramatisch. Es sind sehr viele Leute haben Selbstmord verübt zum Beispiel. Und auf Zypern war das einfach eine Folgeerscheinung. Wie übrigens auch jetzt auf dem griechischen Teil. Das ist die Folge des Zusammenbruchs der griechischen Wirtschaft, weil die zyprischen Banken so stark sich in Griechenland eingesetzt hatten.
Also das heißt eigentlich, Signale hätte es genug gegeben und trotzdem, man hat wie in den Tag hineingelebt.
Ja, man muss natürlich auch sehen, dass die Zahlen waren eigentlich sehr gut. Also das Bruttoinlandprodukt stieg wieder an im letzten Jahr. Es gab Wachstum, es gab eine sehr niedrige Arbeitslosenquote von 3,7-5%. Die Zahlen gehen etwas auseinander, aber im Vergleich zu Griechenland, das war viel, viel besser. Und auch die Verschuldung des zyprischen Staates war eigentlich noch im Durchschnitt der EU. Also man war eigentlich der Meinung, dass ginge eigentlich sehr gut mit der zyprischen Wirtschaft. Man würde die Probleme, die es natürlich gab, man würde die Probleme einfach lösen.
Ich möchte ein bisschen darüber sprechen, wie es überhaupt zu diesem Geschäftsmodell Banken kommen konnte und wie es überhaupt so weit kommen konnte. Und da muss ich, glaube ich, ein bisschen zurückrollen, auch in der Geschichte, also mindestens kurz die Geschichte anschauen. Es war einmal eine Insel, dann waren es wie zwei oder zweigeteilt, der Norden türkisch, der Süden griechisch. Wo arbeiten denn die Leute, die normalen Leute im Norden, im Süden?
Also es war einmal eine Insel, das ist richtig. 1960 wurde die Republik Zypern gegründet. Das war aber ein politisches Modell, was nicht funktionieren konnte. Und es gab größeren Problemen zwischen den Inselgriechen und den Inseltürken. Und das kam dann letztendlich 1974 zum Krieg und zu der de facto Teilung. Also im Norden die Türken, die vom türkischen Mutterland unterstützt werden, und im Süden dann die Griechen, die offiziell de facto weiterhin die Republik nach außen vertraten. Und dort findet seit dem Krieg auch das große Wirtschaftswachstum statt. Die Zyprer sind sehr stark in der Schifffahrtsindustrie. Sie sind sehr gut geworden im Tourismus und haben eben seit etwa 5-6 Jahren ganz groß begonnen, Zypern als Finanzplatz auszubauen.
Also das heißt eigentlich, wenn ich noch ein bisschen zurückgehe, der Süden wurde dann 2004 EU-Mitglied, 2008 wurde der Euro eingeführt. Was ist damit denn anders als im Norden, der ja offenbar ganz von der Türkei abhängig ist?
Also das sind zwei Welten, das muss man so sehen. Die Inselgriechen, die dann wirklich sagten, wir haben es geschafft, wir sind Mitglied der EU, und man hatte auch geglaubt, dass dadurch sich eine für die Griechen bessere politische Lösung auf der Insel abzeichnen würde. Das war das Kalkül, das war die Erwartung, weil man hatte 2004 einen Versuch, die Inselgriechen und Inseltürken unter der Ägide des UNO-Generalsekretärs Kofi Annan zusammenzubringen. Diesen Versuch hat man im Süden bei den Griechen torpediert. Man hat also gesagt, wir sind jetzt Mitglied der EU und können deshalb eine bessere Lösung für die Insel, für uns herausarbeiten.
Also ob man jetzt das im Norden die bessere Lösung findet, da ist sicher auch Schadenfreude da, aber darauf möchte ich später noch eingehen. Touristen, also man kennt ja eigentlich Zypern als Ferieninsel, und Touristen waren lange mit Abstand, waren es am meisten die Briten. Wo kommen denn die Russen ins Spiel?
Ich würde sagen, die Russen waren immer schon auf Zypern sehr stark vertreten. Zypern als unabhängige Republik seit 1960 war blockfrei, und das war natürlich ein gefundenes Fressen für Moskau, damals noch im Kalten Krieg. Und die Russen haben dann Zypern ziemlich umgarnt, und es gab auch direkte Beziehungen zum Beispiel zwischen der größten Partei im griechischen Teil, zwischen der AKEL. Das ist eine kommunistische Partei, und die hat direkte Beziehungen zu Moskau gehabt und hat auch heute noch direkte Beziehungen zu Russland. Also der bisherige Staatspräsident Dimitris Christofias hat in Moskau studiert, viele seiner Parteikollegen auch, und man hat immer sehr stark auch nach Moskau geschaut.
Und wie kam es denn zu diesem Geschäftsmodell? Sie haben vorhin, Werner van Gent, gesagt, dann setzte Zypern, also der Süden, plötzlich auf einen Finanzplatz oder einen Finanzplatz zu werden.
Man hatte eigentlich schon Ende der 1990er Jahre begonnen, Zypern auszubauen als Offshore-Finanzplatz. Also es konnten aus der ganzen Welt konnte Firmen relativ einfach gegründet werden und bezahlten sehr wenige Steuern. Und das hat man dann wirklich gezielt ausgebaut. Und ich muss auch sagen, es gibt Berichte der EU, die das auch unterstützen noch. Ich habe gerade gestern noch mal so einen Bericht gelesen, und da hieß es eigentlich ziemlich mit großer Wertschätzung, die Zypern seien sehr effizient daran, einen soliden Finanzplatz aufzubauen. Also man hatte diese Tausende von Offshore-Firmen, und man hat denen, als dann Zypern Mitglied wurde des Euro-Raumes, hat man natürlich keine Offshore-Firmen mehr behalten können. Man hat das umgewandelt, aber man hat die niedrige Körperschaftssteuern beibehalten, und man hat die relativ, ich würde sagen, sehr lasche Buchhaltungsmethoden, man hat sie auch nicht verändert. Also so ist dann aus diesem Offshore-Platz ist ein Finanzplatz geworden. Ein Finanzplatz, der, wie wir wissen, inzwischen 8-mal größer ist als das Bruttoinlandprodukt.
Und wo war denn der Wurm drin, der sich jetzt offenbar wirklich bis in den Kern durchgefressen hat?
Ich denke, man verwechselt jetzt zwei Sachen. Man sagt, das Finanzmodell oder das Geschäftsmodell funktioniert nicht mehr. Es funktioniert nicht, weil es an sich schlecht war, weil das gleiche Modell wird auf Malta, wird in Großbritannien, auf den Inseln, im Kanal wird das angewendet und auch in Luxemburg sieht es nicht anders aus. Luxemburg hat also 160 Mal das Bruttoinlandprodukt, der Finanzplatz Luxemburg. Das Finanzmodell, man kann sagen, es war vielleicht moralisch nicht richtig, aber finanziell hat das funktioniert. Es hat dort angefangen, nicht zu funktionieren, wo die Geschäftsbanken Zyperns allzu stark sich in Griechenland griechischen Anleihen gekauft haben und in Griechenland Geld ausgeliehen haben.
Sie haben gesagt, Werner van Gent, dass die EU das eigentlich befürwortete, dachte, Zypern ist eigentlich auf einem guten Weg mit Finanzplatz und so. Innerhalb von Zypern gab es denn keine Kritik an der horrenden Menge von Geldern, die da reinkamen aus dem Ausland? Gab es keine Opposition, die das zum Thema machte?
Ganz wenig. Ich würde sagen, die wichtigsten Parteien waren allen involviert und sie haben alle davon profitiert. Ich habe vorher die kommunistische AKEL ins Gespräch gebracht. Die AKEL, das ist eine kommunistische Geschäftspartei. Also es sind Geschäftsmänner, die das prächtig fanden und die dann auch wirklich davon profitiert haben. Also es gibt keine ernstzunehmende Opposition, die gesagt hat, dieses Modell kann nicht funktionieren. Und es war ja, wie gesagt, es war kein schlechtes Modell, es waren aber sehr schlechte Entscheidungen, um in Griechenland sich so stark aus dem Fenster zu wagen.
Also man kann eigentlich sagen, also wenn Griechenland nicht so ins Schlingern geraten wäre, dann würden wir jetzt auch nicht über Zypern reden.
Wahrscheinlich, wobei, das war natürlich für die EU, war das schon ein Dorn im Auge, dass die Russen so stark vertreten waren. Und man hat auch immer wieder auf die laschen Buchhaltungsmethoden der Zyperer hingewiesen. Und Geldwäsche ist ja ein großes Thema in Europa, das wissen wir auch in der Schweiz. Also insofern, es gab schon Kritik auch aus Europa, aber es war nicht das Geschäftsmodell an sich, was im Zentrum des Interesses stand.
Und plötzlich steht nun das Land am Rand des Staatsbankrottes. Ich möchte noch etwas erwähnen. In 2011 gab es eine große Explosionskatastrophe. Das größte Elektrizitätswerk ging kaputt oder wurde schwer beschädigt. Die Schäden kosteten etwa 20% des Bruttoinlandproduktes. Zypern im Süden muss aus dem Norden Strom importieren. Wenn das nicht wäre, wäre die Situation vielleicht noch etwas besser oder hat das gar nichts damit zu tun?
Doch, das hat sehr vieles damit zu tun. Ich glaube, das war auch ein Fanal, das war ein Zeichen, dass die Politik nicht weiter konnte. Also ich meine, dass da überhaupt es handelte sich um Dutzende von Containern mit hochexplosivem Sprengstoff, die für Syrien bestimmt waren und dann auf Druck der Amerikaner auf Zypern gelagert wurden. Die wurden im Freien gelagert, bei den Temperaturen im Juni auf Zypern bis zu 50 Grad. In den Containern musste es bis zu 100 Grad gewesen sein. Und dann ist es zu dieser verheerenden Explosion gekommen. Das ganz neue Kraftwerk nebenan wurde dann zerstört. Und das hat den Leuten natürlich schockiert. Sie haben gesehen, die Politiker sind nicht fähig. Sie machen Sachen, die völlig unlogisch sind. Und auch im Nachhinein hat die Politik nicht auf diese Katastrophe angemessen reagiert. Und da hat es sehr starke Proteste gegen Dimitris Christofias, gegen den kommunistischen Präsidenten gegeben. Und das hat letztendlich auch dazu geführt, dass er die Macht verloren hat. Aber ansonsten, obwohl es ein klares Zeichen war, dass die Politik auf der Insel eigentlich nicht mehr zeitgemäß reagieren konnte, hat man weitergemacht, man hat weiter versucht, so zu tun, wie wenn nichts passiert wäre.
Und jetzt braucht Zypern dringend Hilfe und als Erste hat gerade mal die Kirche Zyperns Hilfe angeboten. Warum hat denn die Kirche so viel Geld, um einen Staat zu retten?
Zunächst einmal, dass die dritte Bank, also die Hellenic Bank, die Helleniki Tresor, dass die nicht betroffen ist oder nicht so stark ist, auch darauf zurückzuführen, dass rund 40% des Aktienkapitals der Kirche gehört. Die Kirche auf Zypern ist sehr, sehr mächtig. Das war immer seit der Gründung der unabhängigen Republik so. Sie wissen vielleicht noch, dass der erste Staatspräsident war Erzbischof Makarios. Die Kirche ist sehr viel stärker, würde ich auch sagen, politisch als noch in Griechenland und auch wirtschaftlich eben sehr einflussreich. Und inzwischen hat man auch gehört, dass der Erzbischof Christostomos ganz offen gesagt hat, wir müssen alleine weitermachen, wir sollten doch eigentlich besser aus der EU austreten.
Und warum das? Warum das? Also ich meine, warum ist er gegen die EU? Das scheint mir eine seltsame Haltung für eine Kirche, sich da einzumischen.
Es ist eben eine dieser Sachen, die man jetzt aus der logischen Ferne, muss man sozusagen, nicht genau nachvollziehen kann. Aber die Kirche war auch immer sehr nationalistisch. Erzbischof Makarios war ein Nationalist und ein Kirchenführer. Auch jetzt ist die Nation Zyperns, also die griechische Nation Zyperns, ist sehr eng verbunden mit der Kirche. Und insofern ist das eine Reaktion, ich würde sagen eine populistische Reaktion, mit der Erzbischof Chrysostomos sicher bei einem Teil der Inselgriechen gut ankommt, indem er sagt, die Europäer haben uns diesen Schlamassel eingebrockt und wir können jetzt allein weitermachen. Auch das ist etwas, was sehr stark vergleichbar ist mit der Katastrophe von 1974, mit dem Krieg. Damals haben sehr viele Zyperer gesagt, das ist von Ausland gesteuert. Und auch heute wieder hört man die gleiche Reaktion, dass eine Gruppe von Inselgriechen sagt, das ist vom Ausland gesteuert, Merkel, Schäuble, das sind die großen Feindbilder und die haben das uns eingebrockt und jetzt müssen wir alleine weitermachen. Das ist eine Reaktion, aber wie gesagt, es ist schwer nachzuvollziehen.
Man hat es ja gesehen am Wochenende, Nazi-Plakate gegen Deutschland und so. Aber ist die Meinung mehrheitsfähig oder sind doch die meisten der Meinung, also in der EU bleiben, das wäre schon gut?
Ich glaube nicht, dass Frau Merkel in der breiten Bevölkerung über eine große Sympathie verfügt, wie auch in Griechenland übrigens. Das ist eine andere Frage, aber die Frage, ob Zypern in der EU bleibt oder nicht, diese Frage ist eigentlich wird von der Mehrheit positiv beantwortet. Man sieht sehr wohl, auch jetzt nach dem Entscheid von heute Morgen früh, dass die EU nicht nur Schlechtes ist, dass es auch Problemlösungen gibt, auch wenn sie noch so schwierig sind. Weil das ist übrigens absolut jedermann auf Zypern klar. Die schönen Zeiten, die von den letzten 5 bis 10 Jahren, die kommen so schnell nicht wieder.
Ich habe es vorhin schon angesprochen, im Norden ist sicher jetzt etwas Schadenfreude über den Süden. Der Norden bot sogar die Lira als Euro-Ersatz. War da echte Hilfe gemeint oder kann der Norden da gar nicht helfen wirtschaftlich?
Nein, das ist völlig illusorisch. Da war der Europaminister Egemen Bayis in Ankara, der hat einfach nochmal wieder etwas provoziert. Das tut er sehr gerne und das weiß man und ist auch mit dieser Provokation, hat genau das ausgelöst, was er wahrscheinlich auslösen wollte. Die Leute waren wütend im Süden. Also das Problem Zypern ist noch lange nicht gelöst und solange die Zypernfrage, also die Frage, wie es weitergeht zwischen Türken und Griechen, solange das nicht gelöst ist, wird es so eine Hilfe, wird das nicht illusorisch, abgesehen davon, dass es auch wirtschaftlich illusorisch ist. Denn wie gesagt, Nordzypern ist de facto ein Teil der Türkei. Das ist nicht so, dass wir hier von einem wirklich unabhängigen Staat reden können. Und ein Anschluss der gesamten Insel an die Türkei, das ist völlig illusorisch.
Dann wäre noch Russland, die vielen Russen, die Bankeinlagen haben. Russland, das bereits einen Kredit von 2,5 Milliarden Euro gegeben hatte. Und jetzt, als Zypern wirklich in der Not war, hieß es Niet. Keine Freunde in der Not, die Russen?
Ja, die Freunde, die, also in der Wirtschaft gibt es ja bekanntlich keine Freunde. Und das hat Zypern jetzt auch erleben müssen. Ich muss übrigens sagen, nicht alle Einlagen aus Russland handelt es sich um Milliardäre. Es gibt etwa 85 Milliardäre aus Russland, die haben die zyprische Staatsangehörigkeit bekommen. Das nur nebenbei erwähnt. Aber ein Großteil der Firmen und Privatpersonen aus Russland, die auf Zypern tätig sind oder dort ihr Geld gelagert haben, da handelt es sich eigentlich um russischen KMU-Betriebe. Also es ist nicht so, dass es nur Großinvestoren oder Milliardäre sind. Die Milliardäre, ich glaube, die haben schon rechtzeitig geschmückt, dass da etwas nicht gut ist und haben zum Teil ihr Geld sogar anderswohin gebracht.
Also das heißt eigentlich, viele Russen sitzen genau im selben Boot wie die normalen Leute auf Zypern auch. Jetzt ist die Frage, wie kommt Zypern aus dieser Krise heraus? Es wurde verhandelt das ganze Wochenende und jetzt liegt ja ein Plan vor, Bankeinlagen über 100.000 mit 20% beschlagnahmt. Was heißt das jetzt konkret, wenn Sie sagen, also da sind ja auch viele Russen, die KMUs sind, das ist doch eine happige Abgabe.
Das ist eine happige Abgabe, aber es ist, und das wird in Brüssel sehr stark betont, es ist eigentlich keine Abgabe, es ist keine Zwangsabgabe, es ist keine Steuer, es ist rein so, dass die Anleger, die bislang sehr viel profitiert haben, weil sie sehr hohe Zinssätze bekommen haben, dass die jetzt zur Kasse gebeten werden. Das ist etwas anders als eine Steuer, als eine Zwangsabgabe, die politisch gesehen nicht durchzubringen war, auf Zypern nicht und ich glaube auch in der übrigen EU nicht. Also man hat jetzt für eine andere Lösung gewählt. Die Aktionäre werden zur Kasse gebeten, der zwei großen Banken, die zum Teil restrukturiert werden müssen. Und man hat auch die Anleger, also die Einlagen werden zum Teil gekürzt. Aber es ist keine Zwangsabgabe, man betont das immer wieder. Und das wird jetzt auch auf Zypern so gesehen. Man sagt, bis 100.000 sind immerhin unsere Gelder sind sichergestellt und das haben wir erreicht. Also insofern, die Reaktionen sind heute Morgen nicht ganz so negativ wie noch vor einer Woche.
Jetzt hat man aber auch davon gesprochen, dass schwierige Zeiten kommen für die Leute auf Zypern, dass es Sparprogramme geben wird. Was wird das heißen für Zypern?
Es ist ganz klar. Also der Finanzplatz Zypern, würde ich jetzt sagen, ist für die nächsten 20 Jahre nicht mehr existent. Man wird also wieder zu Beginn 20 Jahre zurückgehen müssen. Aber auch vor 20 Jahren hat Zypern nicht schlecht gelebt. Man muss sagen, Zypern im Vergleich zu Griechenland hat eine viel effizientere Bürokratie. Also die Bürokratie ist viel geringer, muss ich sagen. Der Staat funktioniert und der Tourismus ist eben das ist Schwerindustrie auf Zypern. Und dann ist auch noch die Schifffahrtindustrie. Das sind Sachen mit Fraktionen der Wirtschaft, mit denen Zypern dann wieder sich aufrappen kann, um es mal so zu sagen. Aber es ist keine Frage, dass das wunderschöne Leben der letzten 5 bis 10 Jahren, als gebaut wurde wie nie zuvor und als die Leute wirklich in einem Konsumrausch waren, das wird nicht so schnell zurückkommen und das wissen die Leute.
Das geht ja auch noch anderen EU-Ländern so. Ich möchte noch auf die Arbeitslosigkeit zu sprechen kommen. In Zypern ist die Jugendarbeitslosigkeit bei etwa 20%. Was haben denn die Jungen jetzt nach all dem, was passiert ist und noch passieren wird, noch für Perspektiven?
Ja, die Perspektiven sind natürlich, die sind geringer geworden. 20% ist sehr hoch für jede Betroffene. Ich muss aber im Vergleich zu Griechenland sagen, in Griechenland haben 50% der Jugendlichen keinerlei Aussicht auf irgendeine Arbeit. Und es sind sehr viele griechische Jugendlichen sind nach Zypern gekommen in den letzten 6 bis 12 Monaten. Die werden jetzt auch keine Perspektive mehr haben, bestimmt nicht im Finanzsektor. Da sind Zehntausende von Arbeitsplätzen sind gefährdet, und zwar von heute auf morgen. Das wird ein enormes Problem geben und da gibt es wie in den anderen Ländern des Südens Europas, gibt es so schnell keine Lösung, die man einfach so aus dem Ärmel schütteln kann.
Und ist Zypern so etwas wie ein Sozialstaat? Also wird für diese Leute dann gesorgt, die keine Arbeit finden?
Ja, es ist ein Sozialstaat. Das war übrigens auch ein Teil des Problems, denn die Politik von Dimitris Christofias und seiner AKEL war, dass man wollte eigentlich diese Illusion einer einheitlichen Republik Zypern wollte man aufrechterhalten und hat zum Beispiel den Türken, den gebürtigen Inseltürken, hat man die Möglichkeit gegeben, im Süden in den hervorragenden Spitälen zum Beispiel sich behandeln zu lassen. Also es kamen sehr viele Inseltürken kamen in den Süden, seitdem die Demarkationslinie durchlässig wurde. Und sie haben sogar auch Pensionen bekommen. Also das ist ein Teil des Problems. Der Sozialstaat wird in diesem Ausmaß nicht weitergeführt werden. Man hat das bereits nach diesem fürchterlichen Knall dort bei Limassol in der Nähe, als das Kraftwerk explodiert ist, hat man gesehen, wie schwer sich der Staat dann eigentlich tat, dann wirklich an Ort und Stelle zu helfen. Also viele Versprechen, aber am Ende kam da nicht allzu viel heraus für die Leute.
Ganz zum Schluss, der EU-Austritt ist vorläufig abgewendet, aber auch längerfristig?
Ja, das ist die Frage, ob die EU als solche überleben wird. Und da bin ich ganz persönlich immer noch optimistisch. Man hat jetzt gesehen, dass innerhalb einer Woche nach einem Desaster, das war auch aus der Sicht der EU, war das ein Desaster, dass man plötzlich die rote Linie überschritten hatte und gesagt hat, Bankeinlagen werden mit einer Zwangsabgabe belegt. Das war ein Kommunikationsdesaster. Weil es war klar, dass das Geld irgendwo aufgetrieben werden musste auf der Insel, aber es war ein Kommunikationsdesaster. Man hat dieses Desaster jetzt in der vergangenen Nacht doch in eine bestmögliche Lösung umgewandelt. Und das ist, insofern würde ich sagen, Europa wird überleben und mit Europa mit Sicherheit auch Zypern. Zypern bleibt in der EU. Da wird, das glaube ich, wie gesagt, es ist mehrheitsfähig, dass das so der Fall ist und da wird Erzbischof Chrysostomos noch so viel predigen können, dass wir zu weit nicht kommen.
Werner van Gent, herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Werner van Gent kennt Zypern seit Jahrzehnten und hat viel darüber berichtet für uns. Er war Gast im Tagesgespräch bei Susan Brunner. Die beiden konnten am Morgen miteinander reden.